Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wir alle verändern mit unserem CO2-Ausstoß das Klima. Aber wir hier im verhältnismäßig reichen Westen viel mehr als der Rest der Welt. Seit Jahren schlagen einige Wissenschaftler vor, deshalb ein CO2-Budget einzuführen. Zum Beispiel zuletzt der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber. Der würde jedem von uns etwa 3 Tonnen CO2 pro Jahr gönnen. Dann allerdings hätten die meisten Deutschen ihr Budget für dieses Jahr schon komplett aufgebraucht jetzt. Denn wir verbrauchen 9 bis 11 Tonnen jährlich, jeder von uns. Wer mehr braucht, der müsste sich dann CO2-Rechte dazu kaufen, bevor er in den Supermarkt geht. Also, wie würde das laufen, wenn jeder Mensch ein festes CO2-Budget hätte? Angela und Jens Hansson von der Klimaschutz-NGO SaveClimate.Earth haben das mal durchgerechnet. Sie haben das CO2-Budget umgerechnet in eine Klimawährung und die nennen sie Eco. Ich habe Angela Hansson erstmal gefragt, wie viel CO2-Ausstoß sie den Menschen in Deutschland denn pro Jahr eigentlich gönnen würde.
Wir haben uns jetzt in unserem Konzept einfach mal auf diese 2 Tonnen Jahresbudget begrenzt, weil das kann man eben sehr gut mit diesen Pariser Klimazielen in Verbindung bringen, wenn man sagt, man möchte diese 1,5 Grad nicht überschreiten. Und dann wäre es eben ein Jahresbudget von 2 Tonnen pro Person.
2 Tonnen ist super wenig. Also wahrscheinlich hätte ich die jetzt Mitte März aufgebraucht bei einem Durchschnittsverbrauch eines Deutschen. Was mache ich, wenn die aufgebraucht sind?
Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Das wäre sehr schnell aufgebraucht, aber auch nur, wenn man das Ganze mit der Brille von heute betrachtet, sag ich mal. Also wenn wir jetzt heute den Eco direkt einführen würden, dann würde der uns im Prinzip erstmal nur klar machen, wie wenig klimafreundliche Konsumalternativen wir eigentlich haben. Es ist uns schlichtweg gar nicht möglich, klimafreundlich zu leben und innerhalb dieses Budgets. Was würde ich denn dann machen? Mit dieser Klimawährung Eco ist es ja so, dass man das persönliche Budget auch handeln kann. Also wenn mir nicht mehr genügend Budget zur Verfügung stünde, könnte ich mir etwas dazu kaufen. Allerdings sagen wir auch, wir starten ja eigentlich mit dem Eco erst irgendwo in der Zukunft. Und wenn die Industrie weiß, dass zu einem bestimmten Stichtag eben alle Verbraucher zusätzlich mit diesem Eco einkaufen gehen und dann auch nach klimafreundlichen oder klimaneutralen Produkten Ausschau halten, dann entsteht ja auch ein gewisser Handlungsdruck für die Industrie, dass die eben ihre Transformationsprozesse innerhalb dieser Umstellungsphase dann auch viel schneller und effektiver gestalten, als es vielleicht momentan der Fall ist.
Aber nochmal zum Verständnis. Ich habe dann 2 Geldbörsen. Das heißt, ich habe eine Geldbörse, da sind meine Euro drin und in der zweiten Geldbörse sind meine Eco. Ich habe noch 20,50 Euro dabei und kann dafür 1 Kilo Tomaten kaufen und noch einiges mehr. Aber mein CO2-Budget für diesen Monat ist schon voll und dann macht's Schring an der Kasse und mein Eco-Budget ist überzogen. Was passiert dann?
Ja, dann kann man tatsächlich nichts mehr einkaufen, so wäre das. Ich könnte mir also Kontingent an einer Eco-Börse dazu kaufen, die ich dann tatsächlich in Euro bezahle, um mir dann eben einen höheren Verbrauch zu ermöglichen.
Okay, also ich bezahle echtes Geld dafür, um dann meine Eco-Klima-Börse nochmal zu füllen. Jemandem, der weniger verbraucht, dem kaufe ich dann Rechte ab.
Genau, es gibt ja nur ein bestimmtes Ausgabevolumen des Eco, was ja dann analog zu diesem Gesamtemissionsbudget wäre. Und insofern kann also auch nur Eco hinzugekauft werden, wenn an anderer Stelle jemand seine nicht verbrauchten Eco anbietet. Und das Schöne an diesem Prinzip ist dann eben, dass wirklich ein direkter Ausgleich zwischen dem Mehrverbraucher und dem Geringverbraucher stattfindet.
Ja, das hört sich jetzt so gut an, als ob Ärmere in Deutschland oder sehr Klimabewusste sich was dazu verdienen könnten in gewisser Weise, wenn sie ihre CO2-Anteile jemandem verkaufen, der beispielsweise mehr fliegen möchte oder mehr konsumieren möchte. Aber so ganz stimmt das ja doch nicht, weil ja auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, in Deutschland offenbar echt Probleme haben, weniger als 7 Tonnen CO2 pro Jahr auszustoßen, oder?
Ja, genau, da kommen wir wieder zurück an den Punkt von eben, dass wir tatsächlich momentan überhaupt nicht in der Lage sind, entsprechend unserem Budget zu konsumieren. Und deswegen sagen wir, es braucht eben eine limitierende Parallelwährung in Form dieses ECOs, der eben dann dafür sorgt, dass dieser Handlungsdruck auf die Industrie ausgeübt wird. Wenn wir nur noch mit einer begrenzten Menge an CO2 einkaufen könnten, dann bevorzugen wir natürlich diese Produkte mit einem kleinen Ecopreis, die also mit wenig CO2 hergestellt wurden. Das heißt, Produkte, die eben noch mit sehr viel fossiler Energie hergestellt wurden, die müssten gleichziehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und so könnte das Ganze eben viel schneller sich gestalten, diese Transformation, als heutzutage.
Ich verstehe das mit dem Handlungsdruck auf Industrien, die mit viel fossiler Energie arbeiten. Aber in einer längeren Phase wäre es wohl auch so, dass viele Menschen in Deutschland, die nicht so viel Geld haben, Probleme bekämen, sich ihren CO2-Ausstoß leisten zu können. Sollen die so eine Art CO2-Sozialhilfe bekommen dann?
Also wir glauben nicht, dass es tatsächlich in diese Richtung geht, denn der Verbrauch oder dass die Menschen sich diesen CO2-Verbrauch nicht leisten könnten, entsteht ja nur daraus, dass eben keine klimafreundlichen Konsumalternativen derzeit zur Verfügung stehen. Also ich sag's jetzt mal ganz krass, momentan ist natürlich jetzt mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein oder zu fliegen ein absolut klimaschädliches Verhalten. Aber wenn uns dann Technologien zur Verfügung stehen, die dann durch diesen Handlungsdruck ausgeübt werden, dass wir eben mit anderen klimafreundlichen Energien fliegen oder mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein können, dann ist das ja nicht mehr das Problem. Dann belastet das ja nicht mehr unser Eco-Budget.
Aber für den Normal- oder Durchschnittsverbraucher in Deutschland entsteht ja der Löwenanteil seines CO2-Ausstoßes dadurch, dass er in einer schlecht isolierten Wohnung lebt. Das sind Faktoren, auf die gerade Geringverdienerhaushalte gar nicht so großen Einfluss haben, ob er ihnen gut gedämmt ist oder nicht.
Das ist natürlich richtig, ja. Da kommt es natürlich dann auch darauf an, dass man hier wirklich Technologien entwickelt, die auch das zukünftige Bauen von Gebäuden dann entsprechend transformiert. Da gibt es ja auch schon viele Überlegungen. Aber oftmals scheitern eben diese Technologien daran, dass sie sich noch nicht finanziell leisten, weil eben die Nachfrage da noch nicht da ist.
Würde das Konzept funktionieren, wenn andere Länder nicht mitmachen?
Absolut. Wir müssten natürlich schon relativ groß erstmal einsteigen. Deswegen sagen wir auch, Deutschland wäre viel zu klein. Wir schlagen eben vor, das Ganze EU-weit einzuführen. Aber in unserem Konzept beschreiben wir ja durchaus die Border Adjustments, die wir bräuchten für den Import und Export mit Drittländern, die eben noch nicht solch einer Ressourcenwährungsunion angehören. Denn es muss ja sichergestellt sein, dass die inländische klimafreundliche Produktion einerseits geschützt wird, aber auch eben, dass nicht vermeintlich günstige und klimaschädliche Produkte, aber zum Beispiel aus Fernost dann weiterhin importiert werden.
Wenn ich jetzt mir eine Investition leisten will, die sehr viel CO2 verbraucht, zum Beispiel ein Haus kaufen oder ich will doch mal eine größere Reise machen, kann ich dann auch so eine Art Kredit aufnehmen, also mir CO2-Rechte auf Pump kaufen und sagen, die stotter ich jetzt 20 Jahre lang ab?
Ja, über sowas kann man natürlich durchaus nachdenken und sollte man wohl auch einführen, denn es ist ja sonst gar nicht möglich, das mit dem begrenzten persönlichen Budget, was man monatlich erhält, zu realisieren.
Die Idee von diesem individuellen CO2-Budget, die dann in eine Art Währung übersetzt wird, die gab es ja schon mal und die kam interessanterweise von der britischen Regierung. Das ist mehr als 20 Jahre her und die hat das dann auch irgendwann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Es gibt auch jetzt Anerkennung aus der Wissenschaft für ihren Vorschlag, aber überhaupt keine politische Unterstützung. Auch Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, hat gesagt, das will ich nicht. Und jetzt?
Ja, das mag wohl daran liegen, dass eben die Politik und teilweise auch die Wissenschaft noch gar nicht weiß, dass dieses Konzept des Personal Carbon Tradings, also dieser persönlichen Emissionsbudgets, weiterentwickelt wurde. Damals in den 90ern, da war das im Prinzip nur für gewisse Sektoren vorgesehen, hauptsächlich für Lebensmittel und da auch nur für wenige. Man sah sich einfach noch der Herausforderung gegenüber, wie bilanziert man denn jetzt eigentlich all die vielen CO2-Werte entlang der Wertschöpfungskette? Und das ist eben jetzt mit dem Eco ganz elegant gelöst, weil dieser Preis bildet sich automatisch.
Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann ist ja der Charme des Eco, dieser Währung, die Transparenz, dass man eine unverbindliche Entscheidungshilfe hat, wie klimaschädlich das Produkt ist, was man in Hand hat. Ist es das, was Ihre Hauptempfehlung ist?
Ja, absolut. Das ist natürlich nochmal ein ganz großer Vorteil für uns Verbraucher, dass wir beim Einkaufen direkt die Klimaschädlichkeit von verschiedenen Produkten oder auch Dienstleistungen miteinander vergleichen können. Denn das ist unserem heutigen System überhaupt nicht gegeben. Und der Eco gibt uns da eben direkt eine Auskunft drüber, weil er gibt nichts anderes als die Summe an CO2 an, die wirklich entlang der kompletten Wertschöpfungskette entstanden ist.